Hallo und herzlich willkommen, Liebe ist nur Wieso Publikum. Ich bin heute zu Gast bei Andreas Popp.
Hallo, liebe Julia.
Hallo, lieber Andreas. Schön, dass wir zusammen hier sind. Ich brauche, denke ich, niemanden erklären, wer Andreas Popp ist. Der Gründer der Wissensmanufaktur, jahrzehntelanger Ökonom, Finanzexperte und Unternehmer. Aber wir sprechen heute von Mensch zu Mensch und Andreas bezeichnet sich als Klardenker, als Freidenker, als Klardenker. Und lieber Andreas, du lebst ja seit einigen Jahren in Kanada, in deinem Refugium, wie du sagst. Du bist kanadischer Staatsbürger geworden und beobachtest über den großen Teich die abstrusen Entwicklungen in Deutschland und in Europa. Hat dich dieses ganze Geplänkel um die Europawahl, die jetzt bevorsteht, auch erreicht? Und bewegt dich das eigentlich irgendwie noch?
Nein, da bewegt mich gar nichts mehr. Nein, ich nehme es nur noch zur Kenntnis und denke dabei an meine alten Schulbücher, wo die Schildbürger immer dargestellt wurden. Und genau dasselbe sehe ich jetzt hier.
Gutes Bild irgendwie, oder?
Ja.
Wir haben ja mit einem menschlichen Niedergang, Abgang, Abgesang zu tun. Auf politischer Ebene, auf diplomatischer Ebene erleben wir bei den ganzen Kriegen, die wir auf der Welt haben, wirklich Dauerversagen. Wir sehen aber auch gesellschaftlich zivilisatorischen Untergang. Man braucht sich eigentlich nur die Boulevardpresse anschauen oder das Bildungsniveau an Schulen. Ja. Oder auch dieses perverse Konsumverhalten, was ja unseren westlichen Schick so ausmacht. Aber es gibt auch noch menschliche Verwerfungen oder einen menschlichen Rückschritt auf medizinischer Ebene. Ein Thema, das dich sehr, sehr tangiert, sehr bewegt, auch sehr traurig macht, ist das Thema zur Transplantationsmedizin.
Mhm. Ja, also ich beschäftige mich seit einiger Zeit damit, weil ich festgestellt habe, dass hier eine Entwicklung sich formiert hat, die man eben nicht mehr als kulturell, auch nicht mehr als zivilisatorisch, sondern als postzivilisatorisch bezeichnen muss. Wir bewegen uns jetzt quasi letztendlich in eine Richtung der Steinzeit oder vielleicht noch weiter davor. Das Ganze nimmt jetzt Formen an, die an Absurdität nicht mehr zu überbieten sind. Und Menschen auszuschlachten als Werkzeuge, als Ersatzteillager, um sie in anderen Menschen einzubauen, da ist schon eine Perversion überschritten, die für mich schwer nachzuvollziehen ist. Auch wenn ich natürlich die Schicksale von Menschen verstehe, denen man einredet, dass sie ein neues Organ brauchen, weil sie beispielsweise krank sind. Aber das ist ja ein grundsätzliches Problem, dass wir das Thema Tod eben halt gar nicht mehr diskutieren. Und solange wir dieses Thema nicht ganz nüchtern diskutieren und wir glauben, dass wir am Leben festhalten müssen und mit dem Leben unseren Erdengang hier meinen, da wird sich nichts ändern.
Okay, du hast jetzt da ganz viel Information reingepackt.
Dazu neige ich.
Das wird spannend. Lass uns da gleich ganz am Anfang anfangen, weil du sagtest, das ist jetzt wirklich so ein zivilisatorischer, totaler Rückschritt in die Steinzeit zurück. Also ich denke, Mediziner werden genau das Gegenteil davon behaupten. Das ist doch eigentlich, wir können ein Herz transplantieren, wir können aus einem Sterbenden in einen kranken Menschen ein neues Herz hineinpflanzen und dann darf der wieder ein paar Jahre oder Jahrzehnte im besten Fall leben. Also es ist doch chirurgisches Können auf der einen Seite, naturwissenschaftliches Know-how auf der anderen Seite. Warum ist es in deinen Augen denn ein Rückschritt?
Du hast etwas ganz richtig gesagt. Wir können von einem sterbenden Menschen ein Organ übertragen. Mhm. Nicht von einem toten Menschen. Das ist genau der entscheidende Punkt. Mhm. Das heißt, wir nehmen einen sterbenden Menschen aus, töten ihn durch die Entnahme des Organs, um ihn einen anderen Menschen, der ebenfalls im Sterben liegt oder im Sterben liegen müsste, eben damit vermeintlich zu retten. Wir haben also zwei sterbende Personen. Mhm. Und jetzt muss irgendeiner die Frage stellen, es gibt sterbende Person A, das Unfallopfer oder den Organspender, den vermeintlichen, und Person 2, die auf ein Organ warten. Und jetzt muss ich fragen, welches Leben ist eigentlich jetzt mehr wert? Und da gibt es dann eben halt einen Weg von Person 1 auf Person 2. Und das Ganze ist natürlich mit Geld verbunden, was verdient wird. Und dabei ist die Wahl, welches Leben lebenswerter entschieden wird, natürlich relativ einfach. Weil es ist natürlich auch eine gewissermaßen ein Mordsgeschäft.
Ja, mir ist zu Ohren gekommen, dass Menschen, die in China inhaftiert wurden oder die vor einem Todesurteil stehen, dass die dort auch verschwinden und dann deren Organe in Europa oder in Amerika in Transplantationskliniken zur Verwendung kommen.
Gut, das ist jetzt eine ganz spezielle Form natürlich nochmal. Die müsste man fast ein bisschen später angehen, aber es ist okay. Es gibt in China einen großen Markt an Transplantationsorganen, die dort von dort aus kommen und auch weltweit offensichtlich verschickt werden. Und das sind 65.000, glaube ich, im Jahr, wie ich das weiß. Und es sind über die Hälfte davon, werden letztendlich gewonnen durch Hinrichtungen von, ich sage mal, Schwerverbrechern oder von denjenigen, die man als Schwerverbrecher erklärt hatte. Und das ist nichts Neues, das wurde auch in der Welt und in verschiedenen anderen qualitätsjournalistischen Darstellungen auch objektiv dargestellt. Es gibt die berühmte Falun Gong-Bewegung. Das ist eine Gruppe von Menschen, die sich offensichtlich nicht den Strukturen des Systems unterstellen, sondern sich dem Licht ausrichten, gesund leben, nicht rauchen, nicht trinken und so weiter. Und damit natürlich und auch eben halt ihre Eigenverantwortung entdecken. Also eine Gefahr für jede Struktur des Massensystems ist, wie wir sie hier haben. Und die werden dann eben als, das sollen dann Kriminelle sein, so wird es dargestellt. Und es soll Lager geben, aus, wie gesagt, aus Quellen der Mainstream-Presse, über Zehntausende von diesen Menschen, jungen Menschen, die dort gefangen gehalten werden, die auch organisch und genetisch zugeordnet sind und auf Rückfrage dann eben halt diese Organe bekommen. Das heißt, freigegeben werden. Und das bedeutet, dass dann Todesurteil gesprochen wird, werden, Todesurteile. Und die Menschen dann mit, das kann man gut nachlesen auch, wir können auch hier die Quellen nochmal nennen, die dann gebracht werden, lebend zu einem Flugzeug, auf einem Flug, zu einem Flugplatz, wo also die Maschine schon steht, die die Organe abholen wollen. Und das sind sogenannte Operationsvans. Und die werden dann quasi getötet direkt, bevor das Organ herausgenommen wird oder durch die Organentnahme stirbt er ja. Und dann werden die Organe natürlich im wahrsten Sinne des Wortes taufrisch, werden sie dann eben halt rübergebracht. Okay. Dahin, wo sie hin sollen.
Also das erklärt auch erstmal die Dimensionen, über die wir ja eigentlich auch sprechen. Also ich wollte nicht das vorwegnehmen, wir kommen dazu noch. Aber es ist, man sollte sich vor Augen führen, wenn man Organtransplantation hört, sollte man auch wenigstens kurz so ein Bild mal im Kopf haben. Mhm. Organtransplantation, das geht ja nur am hirntoten Menschen. Ein hirntoter Mensch wird ja definiert durch das Tiefe, die Bewusstlosigkeit und der Atemstillstand und dann das Fehlen der Hirnstammreflexe. Aber das ist ja nicht tot.
Also man muss wissen, dass dieser Hirntod ja erst erfunden werden musste, nachdem Christian Bernard 1967 das erste Herz verpflanzte. Es war ein Patient, der dort lag in seiner Klinik in Südafrika und draußen eine Dame verunglückte. Und dieser Dame eben das Herz entnommen wurde und diesem anderen Menschen dort, der dort lag, rein verpflanzte. Der übrigens nach ein paar Tagen starb. Es war also gar nicht so die Erfolgsstory, wie man glaubte, wegen der Abstoßungsreaktion, die man zu der Zeit noch gar nicht kannte. Da kommen wir bestimmt auch noch drauf. Aber damit hat er sich natürlich eines Mordes schuldig gemacht nach damaliger Rechtsprechung. Weil man darf lebenden Menschen kein Organ entnehmen. Und daraufhin wurde dann über bestimmte Gremien der Hirntod erfunden. Und plötzlich gab es dann bestimmte Unterscheidungen, dass Tod nicht mehr klar definiert ist. Herz hört auf zu schlagen, Leichenflecken setzen ein, Todesstarre setzt ein. Es sind ja ganz klare Symptome für den biologischen Tod. Und plötzlich hatten wir einen Hirntod, dann hatten wir Hirnstammtod. Plötzlich ging es auch noch um klinischen Tod, wo das Herz mal aussetzte und die dann aber wieder zurückgekommen sind. Also das Ganze bekam dann natürlich Stilblüten, aber natürlich in einer ganz furchtbaren Angelegenheit, dass Menschen für tot erklärt wurden, die eigentlich noch am Leben waren. Und das muss man einfach wissen, denn von toten Menschen kann man keine Organe entnehmen, sondern nur von denjenigen, die man für tot erklärt.
Und bei denen schlägt das Herz noch.
Bei denen schlägt das Herz und auch das Spinalwesen funktioniert noch. Man hat früher gesagt, also dass zumindest das Spinalwesen nicht mehr funktionieren darf, bestimmte Reflexe nicht mehr da sein dürfen. Aber die Menschen, die also im Rückenmark also nicht mehr existent sind, also nicht nur das Gehirn, sondern Gehirn und Rückenmark ausgefallen ist, die sind zu tot für Organe. Also für Organentnahme müssen sie etwas weniger tot sein. Und deshalb hat man das eben halt so lange dann so austariert, bis man die richtige Definition für den Tod gefunden hat, um dann aus diesen tatsächlich noch lebenden Menschen Organe zu entnehmen. Es gibt ja sogar bei der Todeserklärung, bei dieser Gehirntoderklärung noch die Situation, dass man noch 14 Reflexe bei Frauen und 17 Reflexe bei Männern durchaus noch akzeptiert, um trotzdem Bewegungsreflexe, um tatsächlich den Tod trotzdem als Tod erklärt lassen zu können. Und das ist schon schwierig. Und ich habe einen Bericht gelesen, das war übrigens auch einer meiner wichtigsten Momente, wo ich gesagt habe, ich muss mich diesem Thema irgendwann widmen, dass eine Krankenschwester erzählte, die in dieser Organtransplantationsklinik irgendwo im Gange war und die einen Patienten vorbereitet hat für die Organentnahme, der also klinisch eigentlich tot war und hirntot war er auch. Und die Frau hat sich rübergebeugt, um diesen Menschen für die Organoperation, für die Entnahme vorzubereiten. Und der dann plötzlich die Arme hebt, angehoben hat und ihr auf die Schulter lag und dann mit der letzten Kraft zusammenrutschte. Und davon hat sie sich nie wieder erholt, von diesem Schock. Mhm. Und ich habe selbst persönlich auch da Gespräche geführt, und zwar mit Leichenbestattern zum Beispiel, aber auch mit Krankenschwestern und auch mit einer Dame, die sehr bewusst, die in der Organtransplantation gearbeitet hat. Und was ich da mitbekommen habe, hat mich mehr als erschüttert, weil da von Tod zu reden, da wird das wirklich makaber und das kann sich einfach keiner vorstellen. Und ein Rudolf Pichelmeier, Professor Dr. Rudolf Pichelmeier von der Medizinischen Hochschule Hannover, ist in der Welt veröffentlicht worden, ich glaube 2008 oder 2009, hat sogar offen gesagt, wenn die Menschen mehr Aufklärung über die Organtransplantation hätten, gäbe es keine Organspender mehr.
Man muss sich ja vergegenwärtigen, ein Jugendlicher, der für Hirntod erklärt wurde, kann noch seine Pubertät durchmachen, im Hirntod. Ja. Also er wächst. Oder eine Frau, die schwanger ist, deren Leibesfrucht gedeiht und kann entbunden werden. Ja. Also es funktioniert alles, eigentlich der gesamte Körper. Und dann ist es ja schlussendlich bei der Organentnahme, es ist ja wirklich wie ein Mord.
Ja, es ist schon so, dass man natürlich Stimulanzen geben muss, die die Muskeln ruhig stellen. Das fängt ja schon damit an, wenn wir da mal eine Struktur reinbekommen, in dem Sinne, ein Patient liegt dort, wird dort in ein Krankenhaus eingeliefert. Und jetzt kommt die Frage natürlich überhaupt nach der Organspende, weil er schwer verletzt ist oder eben halt einen schweren Schaden hat. Und was ist die Motivation überhaupt fürs Krankenhaus? Diesen Menschen als Organspender zu deklarieren. Das geht erstmal über Kopfprämien. Also da gibt es ungefähr 4.000 Euro Kopfprämie für ein Krankenhaus, die einen Organspender überhaupt nennen. Das ist also ein richtiges Geschäft, ein tatsächliches Geschäft. Und das heißt also, die Motivation ist natürlich vielleicht dadurch auch etwas höher, einen Menschen zu einem Organspender zu machen, alleine schon wegen der Gelder, die dahinter sind. Denn das sind ja Riesensummen an Geldern, die da letztendlich laufen. Dann geht ja die Maschinerie los, dass die Ärzte geschult werden über Psychologen, wie bekomme ich denjenigen, der dort liegt, dazu, die Organe zu spenden. Das geht ja über die Verwandten und Angehörigen. Und da wird natürlich mit psychologischen Mitteln bei diesen Menschen gearbeitet, die sich ja in einer dramatischen Notlage befinden. Und die werden regelrecht dann in eine Situation gebracht nach dem Motto, ihr Bruder, ihr Sohn, ihr Vater, er war doch ein sozialer Mensch. Mhm. Er hätte doch bestimmt gewollt das, und dann kommt dann irgendetwas. Und wenn dann Menschen auf dieser Ebene, da gibt es viel zu sagen, überzeugt wurden oder eben halt überrumpelt wurden, um es genauer zu sagen, dann kann es schon sein, dass die Leute dann sagen, ja. Und dann kommt der Abschied von diesem vermeintlich toten Menschen, der dort liegt, noch eine gesunde Gesichtsfarbe hat, noch warm ist, macht noch einen gesunden Eindruck, aber liegt wie im Tiefschlaf. Mhm. Und man muss wissen, dass die Ärzte diesen Menschen vorher noch also muskelreduzierende Stimulanzen gibt, dass sie auf gar keinen Fall sich bewegen, wenn die Verwandten dahin kommen, um sich zu verabschieden. Und die wissen auch gar nicht wirklich, was da läuft. Und sie sehen diesen Patienten dann ja noch erst wieder, wenn er ausgestopft ist, dann wenn alles rausgeholt wurde, wenn die ausgeräumt wurden. Das ist ja die Situation. Und so werden sie dann diesen letzten Eindruck von diesen Menschen haben. Und dann kann es ja sein, bis zur Organentnahme, dass der noch Wochen oder Tage zumindest da noch liegt. Und wenn dann die Wachablösungen dieser Patienten stattfindet zwischen dem Pflegepersonal, ist eine oft gestellte Frage, lebt er noch? Also, weil ja das Organ wichtig ist, und das ist natürlich nur dann wichtig, wenn es eben halt auch noch lebt. Also hier wird es ganz deutlich, dass es sich eben nicht um tote Menschen handelt.
Dass das für die Angehörigen traumatisierend sein muss, wenn sie sich von ihrem noch warmen Angehörigen verabschieden, dessen Herz schlägt, der, wie du sagst, eine gesunde Gesichtsfarbe hat und dann nach der Organentnahme eben wirklich ein totes Antlitz vor sich haben, grau, aschfahl, eingefallen und so weiter. Das muss traumatisierend sein. Und trotzdem werden die sich doch bestimmt sagen, genauso wie das auch Mediziner vor sich rechtfertigen oder Pflegepersonal, nun ja, aber der Patient wäre ja ohnehin gestorben, wenn wir ihn nicht beatmet hätten. Er ist ja sowieso nicht lebensfähig mehr gewesen.
Das ist die Frage. Also es gibt da Statistiken man hat da wirklich Gutachten drüber gemacht, von 113 toterklärten Menschen haben in verschiedenen Versuchen 2 überlebt, sind wieder zu sich gekommen und wieder komplett ins Bewusstsein zurückgekommen. Und ich finde 113 und davon 2 ist es nicht eine Quote von 1 Milliarde zu 1. Ja. Und selbst das wäre schon für mich das Problem, wo ich sagen würde, nein, hier geht es nicht. Nein, der Tod ist ziemlich genau definiert, nämlich dann, wenn das Blut nicht mehr läuft und wenn dann letztendlich auch nach einer gewissen Zeit tatsächlich auch der Tod wirklich eintritt durch Leichenflecken und durch eben halt Leichensteifheit, die eintritt. Ja, das ist eben halt so, dass man versucht, hier mit Mitteln die Menschen in eine Diskussion reinzubringen. Und das liegt natürlich wieder daran, dass es immer darum geht, andere Leben zu retten.
Ja.
Und das ist die Frage, ob man die wirklich rettet oder nur das Leiden verlagert. Weil die Menschen haben eine unendliche Angst vor dem Tod. Wir sind in unserer sogenannten Kultur oder Zivilisation gar nicht mehr in der Lage, überhaupt mit dem Tod umzugehen, weil Sterben ist ein völlig normaler Vorgang. Man braucht auch keine Angst vorzuhaben. Und die Menschen früher wussten sehr wohl auch den Unterschied zwischen einem Körper und einer Seele noch zu unterscheiden. Also das
von
ist ja
welchem
heute nicht mehr.
Früher sprichst du da?
Ich rede von früher. Nehmen wir mal an, vor 500, 800 Jahren, vor 1000 Jahren wurde noch die 1000 Jahren nicht mehr, also bis 553 nach Christus zum Beispiel, wurde sogar noch die Reinkarnation von der katholischen Kirche sogar unterrichtet und als existent angesehen. Mhm. Und die hat man dann abgeschafft, indem man den Origenes von Alexandrien mit einem Kirchenbann belegt hat.
Darum fragte ich, welches früher meinst du, als wir noch dieses Bewusstsein hatten?
Genau.
Okay, dazu kommen wir später. Ich würde sehr gerne das Thema auch der Reinkarnation, super spannend, das würde ich gerne noch mit dir vertiefen an anderer Stelle. Aber nochmal zurück zu diesen Organtransplantationen. Total ambivalentes Thema. Du sagst, man klammert sich ans Leben, aber was ist denn jetzt, wenn beispielsweise ein 5-jähriges Kind mit einem sehr, sehr schweren Herzfehler die Diagnose bekommt, also ein Jahr schafft es nicht mehr und die Eltern stehen vor der Wahl, werden wir jetzt uns auf die Warteliste für ein Herz für unser Kind setzen? Also welche Mutter, welcher Vater würde da sagen, nee, wir lassen der Natur ihren Lauf? Ist schwierig. Du hast Kinder, ich habe Kinder und da ist man dann auch persönlich zu befangen, überhaupt solche ethischen Fragen beantworten zu können. Sollten das andere tun? Wie ist da deine Einschätzung?
Es ist wirklich eine unglaublich schwierige Frage, weil wenn ich mir vorstelle, dass das jetzt einer hört, der genau in dieser Situation sich bewegt, in Ängsten liegt, das ist ja auch ein großes Problem, in dieser jede Nacht Ängste, das Leben ist übrigens in dieser Phase auch der Wartung auf des Wartens auf ein neues Organ. Kommt es nicht, da entstehen ja auch Probleme, da kommen wir vielleicht auch nochmal drauf. Ist es wirklich schwierig, einem solchen Menschen zu sagen, der Natur ihren freien Lauf gehen zu lassen? Es ist schwierig, zumal wir ja in unserer Biografie so abgerichtet sind, dass wir mit dem Tod ein Ende immer in Verbindung bringen. Mhm. Aber die Menschen, die in dieser Phase des Wartens sind, auch die Hölle durchmachen. Ja. Jeder Telefonanruf ist ja die Hoffnung, es könnte das Organ jetzt da sein. Mit diesen Hoffnungen verbindet der Mensch im Unterbewusstsein aber auch organspenderfreundliches Wetter wie Glatteis. Schnee, genau, das ist der Punkt. Das ist bei denjenigen, die ein Organ bekommen haben, durchaus ein ernstzunehmender Punkt, wo auch psychische Probleme auftreten, weil sie nämlich im Nachhinein wissen, es gibt hier ein Gesetz der Wirkung, wo man sagt auch des Gegenseitigkeitsprinzips, dass man etwas auch wiedergeben muss, wenn man etwas geschenkt bekommen hat. Mhm. Ein energetischer Ausgleich, der kann aber gar nicht mehr stattfinden. Mhm. Ich habe jemandem eventuell sogar während der Erwartung auf ein neues Organ gehofft, dass einer stirbt. Endlich den Unfall baut, damit ich an das Organ rankomme. Hier werden ja ethische Dinge berührt, die ja weit tiefer gehen, als nur einfach, dass da ein Organ kommt.
Und wir sprechen von durchschnittlich 6 Jahren Wartezeit. auf ein Organ. Also bei Jugendlichen, das wird bevorzugt behandelt, da dauert das in der Regel nicht so lange, aber jemand, der über 16 Jahre alt ist, der wartet im Schnitt 6 Jahre.
Ja, ich kenne jetzt diese Zahl nicht genau, aber ich denke einfach nur, diese Erwartungszeit überhaupt ist ja schon einmal die Hölle. Mhm. Und ich glaube, bei manchen Menschen, das sieht man ja, wenn Menschen verloren gegangen sind, also wenn Menschen als verlustig gemeldet wurden, man weiß nicht, wo ist derjenige, lebt er noch, lebt er nicht. Das heißt, es wäre eine wesentlich einfachere Situation zu wissen, dass dieser Mensch nicht mehr lebt, als darüber nachzudenken nach 7, 8 oder 10 Jahren, nach dem Motto, vielleicht kommt er jetzt jeden Moment um die Ecke. Diese Unsicherheit macht einen ja auch krank und fertig. Ja. Das sind ja viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Aber die Frage mit dem 5-jährigen Kind und der Mutter und so weiter, ich verstehe sehr genau, wie das da so empfunden wird. Man muss aber auch die Konsequenzen insgesamt sehen und wir können die Gesetze der Natur nicht außen vor lassen. Das Kind und jeder Mensch von uns, egal in welchem Alter, stirbt eh. Wir können nicht das Leben verlängern durch die Organtransplantation, sondern wir können lediglich das Sterben verhindern. Und zwar sowohl bei den Gebenden als auch dem Organnehmenden. Denn es ist ein fremdes Organ, was dort nicht hineingehört. Genau. Wir sind keine Kannibalen, aus der Zeit sind wir raus.
Und da ziehst du die Linie für dich. Also mit moderner Medizin, ja, natürlich. Ja. Alles, was wir Kraft unserer Geistesleistung und Heilung hervorbringen. Aber es gibt eine Linie, die dürfen wir nicht überschreiten. Dann spielen wir Gott oder was auch immer, Schöpfer.
Ja.
Oder bedienen uns eines sogenannten, wie du sagtest, Kannibalismus, also Organkannibalismus. Weil wir gerade über das 5-jährige Kind beispielhaft und die Mutter, die dann auch mitleidet, oder der Vater gesprochen haben. Dadurch, dass es die Transplantationsmedizin überhaupt gibt, gibt es auch Kinder in anderen Ländern, die verschleppt werden und ausgeweidet werden. Babys, die gezeugt werden, nur für den Zweck der Organentnahme. Und das ist nur möglich, weil es diese Medizin gibt. Wäre es besser gewesen, dass nie jemand auf die Idee gekommen wäre, ein Organ zu verpflanzen?
Ja, das ist jetzt die grundsätzliche Frage, hätte, würde, könnte. Ja. Wir bewegen uns hier natürlich in einer Problematik.
Mich interessiert deine
Meinung. Mit Fortschritt ist ja gemeint fortschreiten. Und die Frage ist, wovor schreiten wir eigentlich fort? Und wir schreiten eigentlich fort vor den eigentlichen Gesetzen der Natur, vor der eigentlichen Schöpfung. Und die Schöpfungsarchitektur ist relativ einfach. Und die ist auch relativ logisch. Und das Gegenteil vom Tod ist nicht Leben, sondern das Gegenteil von Tod ist die Geburt. Das ist ein großer Unterschied. Und wenn wir diesen Kreislauf sehen, dass wir eben halt geboren werden und dann irgendwann nach einem Kreis wieder in den Tod hineingehen, das heißt eine andere Ebene wieder übernehmen, die wir auch vorher hatten, dann wirkt das natürlich immer so nach dem Motto, also das ist ja alles gar nicht beweisbar und so weiter. Nein, es gibt unglaublich viele Indizien, die sich zu einer Beweiskette zusammenbringen lassen für das, was man Reinkarnation nennt. Ich will gar nicht jetzt drauf eingehen, aber nur an der Stelle ganz kurz. Und es gibt eigentlich überhaupt keine Beweiskette dafür, dass mit dem Tod alles zu Ende ist. Da gibt es eigentlich keinen, außer dass die Leute sagen, also als ich Menschen schon mal verloren habe, durch Tod sind die nie wiedergekommen. Wenn das die gesamte Grundlage ist für dieses Denken, dass alles im Kreis sich läuft, das heißt, Strom läuft in einem Kreislauf, Wasser läuft in einem Kreislauf, die Planeten kreisen um eine Sonne herum, also alles bewegt, die Jahreszeiten beginnen im Kreis immer wieder vom Neuen. Nur der Mensch, der macht eine Gerade von A nach B und dann ist Schluss. Also es spricht erst einmal nichts dafür in den Naturgesetzen, dass da irgendwo eine Gerade zwischen ist.
Naja, naturwissenschaftlich betrachtet würde jetzt argumentiert werden, es geht ja auch nichts verloren an uns, es bleibt ja alles im Kreislauf des Lebens, also jedes Atom, was in uns vorhanden ist, das bleibt weiterhin in diesem Kosmos, in dem wir uns bewegen.
Ja, aber das ist die materialistische Betrachtung.
Genau.
Und jetzt kommt der Punkt, die Menschen haben ja keine Angst, haben ja nicht das Problem damit, dass ihr Körper kaputt geht. Sie haben das Angst. Sie würden ja sogar einen anderen Körper nehmen. Mhm. Sie nehmen ja sogar auch ein anderes Organ. Also insofern wären Sie ja dazu bereit. Das haben Sie ja gezeigt. Ja. Nein, Sie merken, dass Sie nicht Ihr Körper sind, sondern Sie einen Körper haben.
Genau, ja.
Das ist der Unterschied. Ich bin ja auch kein Auto, sondern ich habe ein Auto. Ja, und der VW Käfer ist natürlich ein Vorläufer vom VW Golf. Ja, aber wir müssen ja zwischen dem Fahrer und dem Fahrzeug unterscheiden.
Dass jemand, der sagt, ich bin Organspender, weil er sich mit der Materie nicht so sehr beschäftigt hat, du sagtest ja, wenn darüber die Menschen aufgeklärt wären, gäbe es deutlich weniger Organspender.
Sagt Professor Pichelmeier, ein Organtransplantationschirurg, oberster Klasse
der medizinischen Hochschule. Das sagt nicht nur er, ich habe das auch von vielen Anästhesisten, Krankenpfleger, die bestätigen das eigentlich. Mhm. Wenn man das mal gesehen hat, wenn man weiß, was da eigentlich Phase ist, dann überlegen sich das viele nochmal anders. Wie ist es denn nun aus der Sicht aber des Organempfangenden? Für ihn muss es doch eigentlich wirklich ein Geschenk des Himmels sein, wenn sich dort jemand dieser Prozedur, eigentlich dieses friedvolle Sterben verhindert und dafür darf er jetzt leben. Wie ist es aus deren Sicht?
Could be, würden wir sagen in Kanada. Also die Wahrscheinlichkeit ist die, dass diese Vorstellung aus dem gesunden Menschen heraus vielleicht so ist. Die Erfahrungen zeigen, außer natürlich ein paar Vorzeigemodelle, die uns vorgestellt werden nach dem Motto, und der ist glücklich und dann gibt es irgendwelche Paralympik und so weiter und die können dann plötzlich alle wieder fröhlich laufen. Mhm. Was man uns nicht erklärt, ist die vielen Menschen, die eben halt in schwere Psychosen hineingeraten, weil, und das ist ja wichtig, ein Stück eines anderen Menschen quasi durch einen kannibalistischen Vorgang eingegeben wurde in einen anderen Menschen. Er hat bloß nicht über den Mundtrakt und auch über den Magen-Darm-Trakt ausgeschieden, sondern rein operiert. Das ist ja ein anderer Mensch im Körper. Mhm. Das ist ja eine Form von Kannibalismus, der da stattfindet. Mhm. Und wenn wir wissen, und das ist ein ganz wichtiger Prozess, dass die Seele sich nicht befindet in irgendeinem Punkt im Körper, sondern in jeder einzelnen Zelle. Und wenn wir wissen, das hat Bruce Lipton so wunderbar herausbekommen, dass wenn wir wissen, dass die Außenmembran einer Zelle mit Rezeptoren bestückt ist, die kommunizieren und zwar völlig individuell. Das bedeutet also, dass jede Zelle miteinander kommuniziert, das ist nicht ganz neu, aber auch eben halt nur speziell in diesem einen Körper. Unser Körper ist quasi eine hautumfasste Petrischale, ja? Und dort kommunizieren die Zellen miteinander. Und wenn ich jetzt ein Stück Fragmente aus dieser Seele, die sich nämlich in jeder von diesen Zellen befindet, herausnehme und pflanze sie in einen anderen Körper, dann besteht die Kommunikation immer noch mit dem anderen Körper, mit demjenigen, der jetzt letztendlich das Organ bekommen hat. Und so entstehen dann ja auch Probleme, dass derjenige, der ein Organ bekommt, plötzlich nicht mehr in einem Ich-Gefühl sich bewegt, sondern in einem Wir-Gefühl. Er sich identifiziert mit demjenigen Menschen, der ja letztendlich getötet wurde bei der Organentnahme. Andernfalls geht es ja gar nicht, ja? Weil es eben halt keine toten Menschen sind, das muss man immer wiederholen.
Ja.
Und an dieser Stelle entstehen natürlich auch Probleme, dass da Zugriffe sind natürlich auf diesen Menschen, diese Menschen ihre persönliche Struktur verändern, diese Menschen plötzlich andere Charaktereigenschaften bekommen, Motorradleidenschaften entwickeln und im Nachhinein erfahren, dass der Organspender ein Motorradfahrer war und. Das sind ja alles diese Dinge, die da letztendlich auftauchen. Und es sogar Selbsthilfegruppen gibt von Organspendernehmenden, also Organempfängern, je nach verschiedenen Organen in den unterschiedlichen Strukturen. Also das hat schon Dimensionen. Es geht so weit, dass Psychosen auftreten. Mir ist ein Fall bekannt, wo ein Mann seinen Verwandten vorwarf, der ein Organ bekam, ihr wolltet mich ermorden. Und mit diesem ihr wolltet mich ermorden spricht für mich daraus, wenn er solche Sachen sagt in einer Psychose, dass er nicht für sich spricht, sondern für das Organ, was er vielleicht in sich hat. Das klingt ja alles so absurd und abartig, aber ganz ehrlich jetzt, als ich mich mit diesen Themen beschäftigt habe, ist mir klar geworden, dass wir in einer Art Endzeit leben. Deutlicher kann man es echt nicht machen, aus meiner Sicht. Ich war schon erschüttert. Bin auch ganz gefestigt natürlich, denn es sind ja nur die Momentaufnahmen, wenn man sich damit auseinandersetzt. Aber es hat dramatische Entwicklungen mit sich gebracht. Und ich glaube, bei vielen Menschen wäre es besser vielleicht, dass man sie einfach hätte gehen lassen können, um auch in den normalen Kreislauf zurückzugehen. Und zwar nicht mit den Zellen und Atomen, sondern mit dem, was wir Seele nennen.
Also ich könnte mir vorstellen, dass ich vor, sagen wir mal, 4 Jahren noch an so einer Stelle im Gespräch dann aufgestanden wäre, gesagt hätte, Andreas, es war nett, mit dir zu sprechen, aber das geht mir jetzt echt zu weit, ich kann dem nicht mehr folgen. Aber
das wäre mir selbst vor noch ein paar Jahren so gegangen.
Ja, das ist, denke ich, ich habe ja auch in der medizinischen Fakultät einiges gelernt, auch Organspendeseminare und sowas durfte ich besuchen. Und mich hat total umgehauen und auch ein bisschen mein Weltbild hat das umgekrempelt, als ich gelesen habe, dass nun wissenschaftlich, physikalisch bewiesen wurde unter Laborbedingungen, dass genau das, was du gerade beschrieben hast, in der Petrischale gemacht wurde. Man hat aus einem Individuum eine intakte Zelle entnommen, hat sie in einen anderen Raum geschafft und hat dann dort geschaut, was passiert. Man hat das Individuum, wo entnommen wurde, irgendwelchen Umweltbelastungen, ich habe Strahlung ausgesetzt, hat geschaut, wie verändern sich jetzt dort die Strukturen. Und so wie sich es im Individuum verändert hat, hat es sich dann auch in der entnommenen Zelle auch verändert.
Genau so.
Und das ist etwas, was Esoteriker vielleicht schon vor 30 Jahren gesagt hätten, das ist ihnen klar. Auch wenn sie es vielleicht wissenschaftlich unter Laborbedingungen nicht hätten reproduzieren können. Aber nun wird aus der Esoterik die Exoterik, harte Naturwissenschaft. Klar. Und wir kommen in Erklärungsnöte.
Die Epigenetik ist ja eine naturwissenschaftliche Disziplin, die es übrigens schon lange gibt, sondern seit dem Ende der 60er Jahre bloß eben halt noch
man
relativ
beginnt heimlich. Sie jetzt langsam
aber heute,
anzunehmen.
Heute tritt sie auf, womit man letztendlich tatsächlich viele esoterische Zusammenhänge oder spirituelle Zusammenhänge beweisen kann. Deshalb finden wir ja unter den spirituellen und den esoterischen Personen auch sehr oft Wissenschaftler. Was aber natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass alle, die esoterisch und spirituell unterwegs sind, Recht haben. Dann da laufen natürlich auch viele Scharlatane rundherum. Aber genauso wenig, wie man eben halt die Mediziner verurteilen kann, wenn es heißt, es gibt ja so eine Pauschalverurteilung der Schulmedizin. Da habe ich genauso große Probleme mit. Das ist nicht meine Welt. Sondern es muss im Prinzip im Einzelfall geprüft werden. Das Problem ist, es gibt eine sachliche Ebene, wenn ich alleine sehe, dass man sagt, drei Menschen sterben am Tag, weil kein Organ zur Verfügung steht. Ich dagegen aber weiß, dass 75 Menschen pro Tag sterben, weil klinische Keime, die nicht, also klinisch nicht resistente Keime, eben halt die Menschen töten. Und man könnte diese Hygieneprobleme lösen über Millionen von Einsätzen, über Kapitaleinsätzen, eben halt die Hygiene in den Krankenhäusern zu verändern. Und man macht das nicht, man redet aber nicht über die 75 Personen, das sind 150 in zwei Tagen, das entspricht der Anzahl der getöteten Menschen bei dem Eurowings-Absturz in Spanien oder in Frankreich. Alle zwei Tage die getötete Anzahl von Menschen eines Flugzeugabsturzes der Eurowings aufgrund der hygienischen Bedingungen in den Krankenhäusern. Aber das wird nicht diskutiert. Hier geht es um die drei Organempfänger oder Geber und natürlich auch um einen Riesenmarkt, weil jedes Organ natürlich an sich bis zu einer Million Wert haben kann, die Menschen. Mhm. Es sind ja nicht nur die Organe, die entnommen werden bei dem lebenden Körper, sondern es werden ja auch Gewebe genommen, Knochen werden genommen, daraus werden Dübel gemacht aus den Knochen für Schönheitsoperationen oder Netzhaut. Knochenpaste und so weiter und so fort bei Operationen. Also das ist ja den Menschen gar nicht klar. Das ist ja ein Riesenmarkt. Es gab, ich glaube 2001, glaube ich, waren es über 1150 Leichen, die gekauft wurden von einer Firma in Deutschland, Tutogen oder so ähnlich heißt die. Es war auch ganz offen und die haben dann die Leichenteile dann verkauft. Die sind aus der Ukraine gekauft worden. Da kostet ein Schienbein 67 Euro und ein Arm so und so viel. Also das hat natürlich Formen angenommen wie im Schrotthandel.
Ja, wie ein Ersatzteillager.
Ja,
Das ist wirklich, das ist total makaber.
Also ich würde vielleicht noch an der Stelle noch mal ganz kurz mal zu dem Thema der Organentnahme. Mhm. Ich habe hier eine kleine Fibel hier gefunden, die ist von dem Werner Hanne. Organbahn heißt die. Das ist kein kommerzielles Buch, die kann man eben halt sich herunterladen und das ist die gibt es auch als PDF, die kann man sich auch schicken lassen unter organwahn.de. Das ist der Werner Hanne, die ist kostenlos, wobei ich es gut finde, wenn man ihm da ein paar Euro zukommen lässt als Unterstützung, denn der beschäftigt sich genau mit diesen Dingen und er beschreibt zum Beispiel genau, wie die Zusammenhänge sind hier mit dem die Organentnahme, ich zitiere mal aus seinem Buch, die Teams, die Ärzteteams, die Organe brauchen, die Teams reisen mit den Organen sofort wieder ab. Sarkasmus bei den Beteiligten, es geht zu wie auf einer Tupper-Party. Jeder nimmt, was in sein Schüsselchen geht und geht wieder. Die Organentnahmen finden überall nur nachts statt. Interner Sprachgebrauch, Nacht- und Nebelaktionen. Da es sich regelmäßig, also 85% um Mehrfach- oder Multiorgan und gegebenenfalls auch um Gewebeentnahmen handelt, wird keine Stelle des Körpers verschont. Nach der Entnahme verlassen alle bis dahin noch anwesenden Ärzte den OP-Saal. Das Pflegepersonal hat die Aufgabe, den nun wirklich Toten wiederherzurichten. Mhm. Dazu Aussagen von Beteiligten, wir stehen in einem unendlichen Chaos. Instrumente, Tische, Schüsseln und im Spotlicht der OP leuchten die Leiche. Wir müssen dieses gruselige Durcheinander aufräumen und die Leiche versorgen, allein. Mhm. Das sind Traumata, die auch bei diesen Menschen dann entstehen, nachdem ein Mensch da quasi von der hier oben übrigens bis zum Schambein aufgeschnitten wird, mit Eiswasser vollgefüllt. Ja. Und dann werden die entnommen, die Organe.
Man muss es nur wissen. Das erklärt, warum vor allem Pflegekräfte, Pflegepersonal sich in Initiativen engagieren, um Organspende aufzuklären, die Hintergründe. Ja. Ich habe da bei der Recherche wirklich hauptsächlich Informationen von Pflegepersonal bekommen. Ja. Und weil du das mit dem Eiswasser sagst, da fiel mir noch was ein. Wenn man die Patienten wirklich kühlt und dann langsam die OP vorbereitet, dann erhöht sich der Herzschlag bei dem Zutransplantierenden und Stresshormone werden ausgeschüttet. Und
klare Angstsymptome.
Genau. Also der bekommt das ja mit.
Ja klar, natürlich. Also das ist ganz deutlich, weil ich sage ja auch nicht beispielsweise, die Niere fällt aus und erkläre ihn für tot. Das Gehirn ist nur ein Organ. Man kann übrigens einen Toten auch nicht beatmen. Den kann man höchstens aufblasen.
Ja.
Aber den kann man nicht beatmen.
Ja, er wird aufgeblasen.
Der wird, ja, und das heißt also, diese Problematik ist ganz einfach so nicht richtig. Man erklärt uns hier etwas und das Problem ist ja einfach, es klingt fast als asozial, wenn man kein Organspender sein will. Ich übrigens würde mich weigern, mit jeglicher mir zu verstehenden Kraft jemals ein Organ zu bekommen, wenn mir jemand sagt, du kannst noch weiterleben. Also man muss ja auch konsequent bleiben. Ich würde natürlich auch kein Organ haben wollen. Ja. Niemals. Ich möchte in Würde sterben, denn der Sterbevorgang ist ein wichtiger Prozess im Leben, wie die Geburt. Und wenn man sterben möchte in Ruhe, sich verabschiedet, die Seele sich lockert von dem Körper, man in einer Ruhe sein möchte. Man sollte auch gar nicht angefasst werden, wenn man stirbt. Eva und ich haben ein Buch darüber geschrieben, Eva Herrmann und ich, wir haben ja ein Buch geschrieben darüber, Tabubruch, ja, über den Tod. Und das Buch heißt Tabubruch. Und es geht darum, dass man Menschen, die sterben, nicht anfassen sollte, sodass sie sich lösen können, um in die andere Welt rüberzugehen, und zwar in Ruhe und in Frieden. Und dieser Sterbeprozess in einer entspannten Atmosphäre als normalen Vorgang zu betrachten, ist ein ganz wichtiges Element im Leben. Und jetzt werden diese Menschen in diesem Zustand auf eine, ich sage mal, Liege gekettet, festgemacht, mit Narkotika und mit irgendwelchen Stimulanzen bearbeitet und werden bei lebendigem Leibe unter Neonlicht aufgeschnitten, aufgerissen und so weiter. Das, was hier so perfide sich anhört, ist genau das, was dort stattfindet. Das ist das Problem. Das ist die Problematik des Sterbenden A, und die Problematik des Sterbenden B ist ganz einfach, dass er mit einem fremden Organ herumläuft und man muss da mit Immunsuppressiva arbeiten, dass die Abstoßungsreaktionen nicht da sind. Abstoßungsreaktionen sind bei jedem Organentnehmer ohne Ausnahme, weil ein fremder Körper mit seinen Seelenanteilen in einem anderen Körper ist und die können nicht kommunizieren. Und das bedeutet, dass man dann natürlich durch diese heruntergefahrene Immunität, ich sage mal, an einem simplen Pilz sterben kann. Ja. Die Lebensqualität ist wirklich zu hinterfragen.
Ja, ich denke, das erste Jahr überlebt ein Viertel der Herztransplantierten, im zweiten Jahr, das nimmt dann natürlich immer weiter ab, die Überlebensrate.
Und Nieren ist natürlich noch ein bisschen anders, weil man da wieder auf die Dialyse rumgehen kann. Genauso ist es. Spannend ist vielleicht auch, warum gibt es keine wirklichen Statistiken über die Selbstmorde von denjenigen, die ein Organ bekamen?
Ja.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir sind keine wirklichen klaren Fälle, außer die durch die Propaganda dargestellten von der Organindustrie selbst. Und man muss natürlich dazu wissen, es ist ein Geschäft und es sind Millionen und Milliarden vermutlich reingeflossen in Transplantationszentren. Und jetzt muss das Ding natürlich rentabel gemacht werden. Also muss jetzt das Geschäft angekurbelt werden. Denn die Infrastruktur für diese ganzen Operationen sind da. Ich kann nur jedem empfehlen, von Werner Hanne diesen Organbahn einfach mal zu lesen. Und wer das überzogen findet, der darf das ja auch gern tun. Und ich stelle es auch jedem frei. Aber das Hauptproblem liegt jetzt darin, es muss jeder jetzt entscheiden. Hier wird die Beweislastumkehr findet statt. Das heißt, man sagt jetzt, ethisch ist eine ganz heiße Geschichte, nach dem Motto, wenn du dich nicht dagegen aussprichst, wirst du automatisch Organempfänger. Automatisch. Das heißt, man kann sich nicht mehr dagegen wehren. Und das ist natürlich jetzt die Enteignung des Körpers. Und diese Körperenteignung ist natürlich ein Eingriff, den man als totalitär bezeichnen kann, wie es nicht schlimmer sein kann.
Gut, es wird ja von der Bundesärztekammer wird es ja so kommuniziert, Zwang wäre natürlich nicht gut, aber da man ja den Widerspruch einlegen kann, hat ja jeder die Wahl. Aber ich frage mich dann, wie sieht denn das praktisch aus, wenn ich jetzt verunfalle, soll ich es mir auf die Haut tätowieren, meinen Widerspruch, oder meinen Kindern auch gleich mit auf die Haut tätowieren? Oder man hat ja nicht jedes Mal dann seine Erklärung bei sich, vermutlich im Portemonnaie.
Also wenn ich jetzt sagen würde beispielsweise, wir sagen, jeder, der nicht zum Wählen geht, und jeder Mensch wählt automatisch CDU. Wir brauchen gar nicht mehr zum Wahlen gehen, zum Wählen gehen, weil jeder wählt CDU. Ja. Und wer nicht CDU wählen will, der muss jetzt also quasi eine Gegendarstellung machen und sagen, ich will nicht CDU wählen. Ich glaube, da wäre das Getöse größer.
Ja, ist aber letztendlich nichts anderes.
Ist nichts anderes.
Und ich kann auch diesem Gesundheitssystem oder auch den Regierungen, die so ein Gesundheitssystem mit solchen Vorschlägen konfrontieren, wie Widerspruchslösungen bei Organspende, ich kann diesen Systemen eben ihren Altruismus nicht abnehmen. Ja. Also ich kann einfach nicht glauben, dass so viel Mitmenschlichkeit da vorhanden ist, dass wirklich die Gesundheit der Bevölkerung am Herzen liegt. Dann hätten wir Glyphosat schon längst verboten. Wenn es wirklich der Grund wäre, darum kann man nur naheliegen, vermutlich liegt ein Markt dahinter und eine Lobby und Interessen, die sehr wenig zu tun haben mit der Gesundheit von dir oder von mir oder den anderen.
Ich empfehle nur jedem, sich mit diesem Thema dringend zu beschäftigen, im Interesse seines eigenen Lebens und auch im Interesse dessen, dass ich wirklich in Ruhe sterben darf. Ohne dass man mich vorher vergewaltigt.
Darüber sollte jeder von uns mal nachdenken. Das ist ein wichtiger Punkt. Liebes Publikum, ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Organspende, ja oder nein? Sterben oder gestorben werden? Schreibt es in die Kommentare. Aber es geht bald bei uns weiter. Andreas Popp und ich werden uns noch unterhalten. Und zwar über Reinkarnation und Seele und Geist und was hat das alles mit Verstand zu tun oder eben nicht. Also es bleibt spannend, also bleibt bitte dran. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, bis dahin, eure Julia.